Ja, das Thema meiner Predigt heute ist das Puzzle meines Lebens. Wozu lebe ich? Wozu lebst du? Ich habe vor einem Jahr ungefähr diesen Vers gelesen. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Als ich den Vers gelesen habe, hat er mich in eine Unruhe versetzt. Und ich habe ein paar Tage gebraucht, um rauszufinden, was mich in Unruhe versetzt. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass das Ungewöhnliche an diesem Vers ist die Zuhörerschaft. Mose spricht hier zum ganzen Volk. Das waren 2 Millionen Menschen. Und an denen war was Ungewöhnliches. Und um das zu erklären, würde ich jetzt gern 40 Jahre davor anfangen. Das Volk Israel war in Sklaverei in Ägypten. In ihrer Not haben sie zu Gott geschrien und Gott hat auf sie gehört. Er schickt ihnen Mose, der zusammen mit Aaron immer wieder mit dem Pharao spricht. Mose bekommt von Gott die göttliche Vollmacht über den Pharao zugesprochen. Steht in 2. Mose 7. Und Moses und Aaron führen verschiedene Wunder im Auftrag Gottes aus. Und am Ende tötet Gott alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen Tiere der Ägypter. Das alles bekommt das Volk mit, die ganze Macht und Allmacht und Fülle Gottes. Danach zieht das Volk aus Ägypten aus, Gott ist mit ihnen. Tagsüber in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule. Er ist immer in ihrer Nähe. Und dann kommt es zu einer weiteren dramatischen Situation. Gott führt sie ganz bewusst in eine Sackgasse. Vor sich das Rote Meer, hinter sich die Armee des Pharao. Dann arbeiten dort Mose und Gott zusammen. Mose teilt mit seinem Stock im Auftrag Gottes das Meer. Gott verwirrt das Heer der Ägypter und danach lässt Mose mit dem Stock die Ägypter ertrinken. Und wieder erlebt das ganze Volk dies sehr eindrücklich mit. Das Volk ist begeistert und feiert Gott mit Lobgesang und Anbetung. Alle freuen sich. Und 3 Tage später fangen sie sich an, bei Mose zu beschweren, weil das gefundene Wasser nicht trinkbar ist. Gott hilft durch Mose, danach beschweren sich über das Essen und wieder hilft Gott durch Mose. Nach circa 2 Monaten kommen sie am Berg Sinai an. Gott schließt dort mit ihnen einen Bund, gibt ihnen die 10 Gebote und teilt ihnen viele Gesetze mit. Sie schwören Gott dort die Treue. Sie bekommen die Pläne für ein Heiligtum, Priester werden benannt. Alles scheint geordnet zu sein. Heute würde man sagen, sie haben den Bauplan für ein Gemeindezentrum bekommen, der Pastor steht bereit, alles scheint geordnet zu sein. Dann passiert die Sache mit dem goldenen Kalb. Mose ist lange auf dem Berg. Das Volk Israel wird ungeduldig und will das Abbild eines Gottes haben, einen Götzen. Und Aaron baut ihnen einen Götzen, das goldene Kalb, und ein Teil des Volkes betet den Götzen an. 3000 Männer sterben dort. Gott will dann nicht mehr mit dem Volk ins gelobte Land ziehen, aber Mose überzeugt Gott, es doch zu tun, weil er sonst selber nicht mitgehen würde. Danach wird das Zelt Gottes eingeweiht, die Priester werden geweiht, das Volk hat seine Ordnung mit Gott. Alles ist gut. Es gibt weitere Gebote und Verbote und irgendwann zieht das Volk weiter. Zwischendrin wird das Volk wieder. Und dann passiert etwas sehr Einschneidendes. Eigentlich sollte das Volk in das Land ziehen, das Gott ihnen zugedacht hat. Israel schickt 12 Kundschafter in das Land. Als sie zurückkommen, haben 10 von ihnen sehr viel Angst. Sie stecken das ganze Volk an, sodass das Volk die ganze Nacht schrie und jammerte. Und Gott handelt diesmal noch drastischer als beim letzten Mal. Er droht das ganze Volk bis auf Mose zu vernichten. Aber Mose tritt wieder für das Volk ein und Gott ändert seine Strafe. Und dann steht dann, ihr alle sollt hier in der Wüste sterben, weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Soll keiner von euch, der 20 Jahre oder älter ist und gemustert wurde, seinen Fuß in das Land setzen, das ich euch mit einem Eid zugesagt habe. Alle wehrfähigen Männer über 20 Jahre müssen sterben. Und das soll während der nächsten 40 Jahre passieren. Und die 10 Kundschafter sterben sofort. Und während dieser ganzen Zeit müssen sie in der Wüste bleiben. Stellt euch vor, denkt euch mal in so eine einzelne Person rein, was das bedeutet. Ihr seid über 50 Jahre und sollt jetzt noch 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Als Mann wirst du dann in der Zeit sterben, als Frau bist du dann am Ende 90 Jahre alt. Das heißt, faktisch bis ans Lebensende darfst du durch die Wüste ziehen. Keine Aussicht auf Entkommen, kein entspanntes Lebensende im gelobten Land. Aus und vorbei. Oder das andere Extrem, du bist eine junge Frau, so um die 20 Jahre alt, verlobt, willst gerade heiraten oder hast vielleicht gerade geheiratet. Der Mann ist etwas über 20 Jahre alt. Was für eine Perspektive für die Ehe. Der Mann wird innerhalb der nächsten 40 Jahre sterben und bis dahin heißt es in der Wüste wandern und zelten. Und dann im Alter vielleicht das gelobte Land erreichen, aber ohne Partner. Egal in welcher Lebenssituation, mit dieser Aussage Gottes war das Leben jedes Einzelnen plötzlich massiv eingeschränkt und betroffen. Und selbst das Leben von Mose, Kaleb und Josua war für die nächsten 40 Jahre begrenzt, denn sie mussten mit dem Volk in der Wüste ziehen. Trotz all dem erlebt das Volk die nächsten 40 Jahre in der Wüste die Versorgung Gottes. Zum Beispiel haben sich die Kleider nicht abgenutzt und die Füße sind nicht angeschwollen. Dann sind die 40 Jahre rum. Das Volk steht endlich an der Schwelle, ins Land einzuziehen. Ein Volk, das viel erlebt hat. Ein Volk, in dem fast alle Männer höchstens 60 Jahre alt sind. Und wenn du jetzt kurz davor bist, endlich deine Erfüllung zu haben, endlich in das Land einzuziehen, dann denkst du vermutlich auch an deine Angehörigen, die das nicht erlebt haben. Und was sagt Gott jetzt in diesem besonderen Moment, wo jetzt endlich der Zeitpunkt da ist? Sagt er, endlich haben wir es geschafft, noch eine letzte Anstrengung? Oder freut euch, jetzt geht's los? Oder alles wird jetzt besser? Überhaupt nicht. Er sagt unter anderem, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Hier stehen circa 2 Millionen Menschen mit einer etwas ungewöhnlichen Alterspyramide. Kein Mann über 60. Hier stehen 2 Millionen Menschen, die 40 Jahre in der Wüste waren. Und Gott fordert sie auf, nochmal darüber nachzudenken. Warum nur? Warum ist es Gott so wichtig, dass er nochmal den Blick nach hinten wendet und nicht nach vorne schaut? Ich habe mir diese Frage dann gestellt. Es gibt sicher mehrere Punkte zu entdecken, aber ich will mich auf 2 Punkte beschränken. Warum haben eigentlich nur die über 20-jährigen wehrfähigen Männer diese negative Verheißung bekommen? Und warum nicht die Frauen? Die haben doch auch gejammert. Warum nicht sie auch? Ich denke, die Antwort lautet, weil es nicht die Aufgabe der Frauen war. Das ist mein erster Punkt. Gott hat dich für etwas erschaffen. Gott hat die wehrfähigen Männer für ihre Aufgabe verantwortlich gehalten. Das sieht man an seinem Verhalten sehr deutlich. Den wehrfähigen Männern, den Männern, die das Land mit Gott erobern sollten, wird sehr direkt ihre Begrenzung ihres Lebens mitgeteilt. Ihr bleibt in der Wüste und ihr sterbt in der Wüste. Die Frauen müssen zwar auch 40 Jahre in der Wüste bleiben, denn sie haben auch gejammert, aber es war nicht ihre Aufgabe zu kämpfen. Deswegen gibt es auch keine direkte negative Verheißung für sie. Gott hatte das Volk wachsen lassen, hatte diese Männer geschaffen mit der Aufgabe, das gelobte Land einzunehmen für Israel. Er hat sie für diesen Zweck geschaffen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum es dich gibt? Glaubst du, dass es ein Zufall war, dass es einfach so passiert ist? Ich glaube dies nicht. Ich glaube, dass Gott jeden Menschen aus mindestens 2 Gründen geschaffen hat. Der erste ist es, weil Gott es liebt, Gemeinschaft zu haben. Und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit jedem Einzelnen. Der zweite ist aber, dass er für jeden eine oder mehrere Aufgaben hat, sein Königreich hier auf der Erde voranzubringen. Und diese Stellen auf der nächsten Folie aus der Bibel beschreiben es. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Das Neue Testament, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Gott möchte mit dir sein Reich bauen. Er könnte alles allein tun, aber er will es mit uns, er will es mit dir, er will es gemeinsam tun. Er hat gute Taten für dich vorgesehen, gute Aufgaben. Hast du dich schon mal gefragt, was er denn mit dir gemeinsam tun möchte? Was er schon immer in dir angelegt hat, damit ihr gemeinsam etwas ändern könnt? Gott und du? Du und Gott? Hast du ihn schon mal gefragt? Weißt du, wozu du geschaffen wurdest? Meine persönliche Erfahrung ist, dass Gott diese Frage mir immer wieder ein Stück mehr beantwortet. Sozusagen wie mit einem Puzzle. Manchmal ist es eine Antwort, ein einzelnes Puzzlestück aus der Mitte. Und manchmal ist es ein Puzzlestück vom Rand, sodass man den Rahmen erkennen kann. Wenn du bisher dir nicht so bewusst bist, was deine Aufgabe von Gott ist, was so dein Puzzle oder Puzzlestück ist, Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Unter anderem können folgende zwei Fragen hilfreich sein. Sehnsüchte. Welche Sehnsüchte hast du? Für welche Helden schwärmst du? Warum schwärmst du für sie? Welche Personen oder Szenen aus der Bibel bewegen dich besonders? Wofür schlägt dein Herz? Wo engagierst du dich emotional? Wenn du dann solche Helden oder Szenen erkennst, dann kannst du darüber nachdenken, was dich daran bewegt und ob Gott etwas in diesem Bereich in dir geschaffen hat. Eine andere hilfreiche Frage sind Schwierigkeiten. Welche Schwierigkeiten begegnen dir regelmäßig? Beispiel, wenn du andere schwierige Arbeitskollegen hast. Irgendwann wechselst du die Abteilung und wieder sitzt ein schwieriger Arbeitskollege dir gegenüber. Dann wechselst du die Firma und wieder hast du einen schwierigen Arbeitskollegen. Entweder ist der Teufel am Werk, es könnte aber auch sein, dass Gott dir immer die gleiche Schwierigkeit vor die Nase setzt, damit du lernst, damit umzugehen und was zu entdecken. Wenn wir in der Geschichte Israels jetzt 80 Jahre zurückgehen, dann gibt es da zwei Menschen, an denen man das sehr deutlich sehen kann. Sie haben in ihrem Beruf gearbeitet und Gott hat ihren ganz normalen Beruf mit seinem Königreich, mit seiner Geschichte der Menschheit verbunden. Es geht um zwei Hebammen, Schifra und Pua. Der Pharao befahl ihnen, die hebräischen männlichen Säuglinge zu töten. Er hat ihnen Völkermord befohlen. Die zwei Frauen hatten einen ganz normalen Beruf. Das war ihr natürliches, persönliches Leben. Aber in diesem ganz normalen Leben ist es plötzlich extrem spannend geworden. Gott hat mit ihrer Hilfe seine Geschichte mit Israel vorangebracht. Gott segnete die Hebammen und das Volk der Israeliten wurde sehr groß und mächtig. Mir hat Gott vor circa 4 bis 5 Jahren ein Puzzlestück gezeigt. Ich denke, es ist ein Eckstück. Und zwar, dass mein Arbeiten in einer japanischen Firma nicht nur einfach Arbeit ist, sondern dass dies auch ein geistlicher Auftrag ist. Und seitdem bin ich immer wieder dabei, ein ganz neues Puzzlestück zu entdecken. Ich kenne noch nicht das ganze Bild, aber es kommt immer wieder ein neues Puzzlestück hinzu. Jetzt gibt es in dieser Geschichte noch einen zweiten Punkt, den wir vielleicht nicht so gerne hören oder dass der sogar ungewohnt für uns ist. Es gibt ein zu spät. Es gibt einen Zeitpunkt, wo Gott einem eine Aufgabe entzieht und jemand anderem gibt. Das war für Israel damals auch ein Schock. Sie sind dann nach einer Nacht der Trauer losgezogen in das gelobte Land und wollten dann im Nachhinein Gottes Willen tun. Mose warnte sie noch, aber sie hörten nicht auf ihn und sie verlieren diese Schlacht. Die persönliche Beziehung der Israeliten damals zu Gott hat sich nicht geändert. Er hat sie weiter durch die Wüste begleitet. Er war weiterhin mit ihnen. Die Füße sind nicht angeschwollen, die Kleider sind nicht kaputt gegangen. Sie haben weiter Wunder mit Gott erlebt, aber diese, ihre spezielle Aufgabe, hat Gott von ihnen genommen und der nächsten Generation weitergegeben. Glaubt ihr das? Ist Gott so? Gott ist doch die Liebe. Wie kann er so handeln? Er kann mir doch nichts wegnehmen. Doch, er kann. Denn er liebt nicht nur dich, er liebt auch den anderen. Und wenn er seinen Plan mit dir nicht verwirklichen kann, dann lässt er dich nicht fallen, aber er ändert seinen Plan und sucht sich jemand anders, um diese Aufgabe zu erfüllen. Die Konsequenz, die Israel erfahren hat, war, dass sie begrenzt wurden von Gott in ihrem Leben. Sie mussten weiter in der Wüste sein. Ganz direkt gesagt, sie mussten im Kreis umherziehen, bis sie sterben. Und das betraf die 600.000 wehrfähigen Männer und einen Teil ihrer Frauen, die dann auch aus Altersgründen gestorben sind. Gott hatte sie geschaffen, ein Land zu erobern. Gleichzeitig sind sie durch ihren Ungehorsam dahin gekommen, dass sie ihren Auftrag nicht mehr ausführen durften. Sie waren dann an einem Punkt, wo sie nicht mehr tun durften, was Gott in sie hineingelegt hat. Zu kämpfen und ein Land zu erobern. An der Reaktion der Israeliten kann man sehen, dass dies geschmerzt haben musste. Sie waren traurig und haben es dann ohne Gott probiert. Aber das ging schief. Jetzt ist ja nicht nur so, dass die Israeliten damals im Gehorsam waren und uns das heute gar nicht mehr passiert. Uns passiert das heute noch genauso. Zumindest mir ist es schon so passiert. Und das könnte dann unter anderem auch zu einer solchen Reaktion von Gott führen, in meinem Leben wie damals in der Wüste bei Israel. Das heißt ganz konkret, wenn du eine große Begrenzung in deinem Leben wahrnimmst, wenn du das Gefühl hast, etwas Entscheidendes verpasst zu haben, dann kann ein Grund sein, dass du irgendwann einmal Nein zu einem Auftrag Gottes gesagt hast, dass du Nein zu einem Puzzlestück in deinem Leben gesagt hast. Was heißt es dann für mich oder für dich? Was kann ich machen? Bin ich nun ebenso wie Israel verurteilt, mein ganzes Leben damit im Kreis zu ziehen? Meine Antwort ist nicht ganz eindeutig. Sie heißt nämlich Nein und Ja und Nein. Das erste Nein, weil unser Vorteil ist, dass wir heute im neuen Bund leben. Ich kann damit zu Jesus gehen und ihn um Vergebung bitten und ihn bitten, dass er meinen Schmerz heilt. Als Christ kann ich neu anfangen. Das Ja, ja, weil es sein kann, dass er diese eine Aufgabe an jemand anders weitergegeben hat. Manches wird einfach vorbei sein. Du selber wirst es nicht mehr tun können. Es gibt auch in meinem Leben Punkte, die ich nicht mehr ungeschehen machen kann. Das muss ich aushalten. Das letzte Nein, wiederum Nein, weil du Gott bitten kannst, wieder neu zu starten, Neues mit ihm zu tun, neue Puzzlestücke zu entdecken. Wie gehe ich damit um, wenn ich eine solche Begrenzung in meinem Leben wahrnehme? Der einfache Rat ist, geh zu Gott damit und tu Buße. Und es ist gut, dies nicht allein zu tun, sondern sich jemand als Zeugen zu suchen, der einem dabei hilft, zum Beispiel aus dem Seelsorgeteam. Es kostet zwar Demut, beziehungsweise ich muss meinen Stolz überwinden, aber hinterher fällt es einem viel leichter, dies auch zu glauben, weil es einen Zeugen dafür gibt. Such dir jemanden, dem du vertraust, um dies zu tun. Wie ging es damals weiter mit dem Volk Israel? Danach kommt das Buch Josua und dann das Buch Richter. In Richter 2 steht im 7. Vers, solange Josua und später die Ältesten all die großen Taten gesehen hatten, die der Herr für Israel vollbrachte, lebten, dienten die Israeliten dem Herrn. Wenn ihr das Buch Josua lest, dann werdet ihr feststellen, dass das Volk Israel diesem Auftrag in der nächsten Generation ziemlich gut gefolgt ist. Und dieser Vers in Richter 2 ist eine Zusammenfassung davon. Ich möchte jetzt an dieser Stelle etwas kommentieren, was mich aufgrund aktueller Ereignisse bewegt. Unsere Zeit wird immer dynamischer. Dinge ändern sich schneller. Und ich glaube, wenn wir nicht die Aufgaben Gottes für uns wahrnehmen, dann werden wir als Gemeinde es sehr schwer haben. Ich möchte dazu zwei ganz unterschiedliche Beispiele erzählen. Das erste ist Erweckung. Es gibt so viele unterschiedliche Personen, Leiter und Gemeinden, die glauben, dass Europa nochmal eine Gnadenzeit bevorsteht. Nur zwei Beispiele aus meiner Umgebung. Das eine ist das Gebetshaus Augsburg. Mit vielen anderen fasten, beten und glauben sie für Erweckung Europa, dass sich 100 Millionen Menschen bekehren werden. Wir von unserer Baptistengemeinde machen beim K5 Leitertraining aus Wiedenest mit. Dort ist einer der Dozenten, glaubt und betet mit seiner Gemeinde für 1 Million Erweckte in Deutschland. Egal wie viel Erweckte, es gibt so viele Christen, die glauben, dass eine Gnadenzeit bevorsteht. Und dann ist wichtig, dass wir auf Gott hören und das tun, was er möchte. Dann möchte ich noch ein anderes Beispiel, ein Bericht der Tagesschau vom 16.09., ich zitiere daraus. Eigentlich trägt Uwe Cibula sein Judentum mit Stolz. Seine Kippa hat er bisher nie unter einem Baseball-Cape versteckt. Aber der Angriff von mutmaßlichen Neonazis auf sein Restaurant Shalom in Chemnitz vor 3 Wochen hat einiges für ihn geändert. Hau ab aus Deutschland, du Judensau, riefen die maskierten Männer am Abend des 27. August. Als sie mit Steinen, Flaschen und einem abgesägten Stahlrohr sein Restaurant angriffen. Und später im Bericht sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, auch die Qualität der Handlungen hat sich verändert. Die Hemmschwelle ist gesunken. Menschen würden ihre Ideologie nicht mehr verbergen und den Hitlergruß offen unter den Augen der Polizei zeigen. Beides zeigen für mich Veränderungen, die auf uns zukommen. Gott hat uns dafür geschaffen. Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu, für Erweckung einzutreten, sein wunderbares Handeln zu unterstützen, wenn plötzlich die Türen aufgehen und hunderte Leute reinkommen würden? Aber sind wir auch bereit, für den Schutz unserer jüdischen Mitmenschen einzutreten? Gott nennt es seinen Augapfel, hier in Deutschland, aber auch anderswo in Israel. Das sind nur zwei Beispiele von vielen Dingen in unserer dynamischen Zeit, die sich ändern und die Gott uns zumutet, dass wir damit umgehen. Er hat uns dafür geschaffen. Ich will zum Abschluss nochmal zu meinem Puzzlestück von Japan zurückkommen und euch von so einem einzelnen Puzzleteil erzählen. Wir haben schon 3 erwachsene Kinder und haben vor 2,5 Jahren nochmal ein Kind bekommen. Die Schwangerschaft und die Geburt gingen sehr gut, aber gleich danach wurde es sehr schwierig. Meine Frau musste sehr kurzfristig ins Krankenhaus und nochmal operiert werden. Ich war gerade in Japan angekommen, als meine Frau mit meiner Frau sprach und sie mir erzählt, dass sie ins Krankenhaus muss. Ich habe dann meinen Rückflug organisiert und in der Zwischenzeit haben unsere anderen 2 Töchter, eine hat davon halt Urlaub genommen, eine war damals noch in der Schule, das Neugeborene genommen und es versorgt, bis ich wieder da war. Auch nach der Operation war es noch einige Wochen sehr mühsam, insbesondere für meine Frau. Ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass ich meiner Firma wieder anbieten soll, nach Japan zu fliegen. Meine Frau und ich haben dann gemeinsam gebetet und Gott gefragt, Und auch sie hat den Eindruck bestätigt. Ich habe es dann der Firma angeboten und kurz darauf war ich wieder in Japan. Die ganze Woche verging und ich wusste nicht so genau, warum ich hier in Japan bin. Dann wollte der Kunde verlängern und ich blieb dann auch noch am Wochenende. Und dann wollte der Kunde am Samstag in den japanischen Tempel, in den buddhistischen Tempel gehen. Ich bin da mitgegangen und am Eingang von diesem Tempel haben uns dann 4 japanische Studenten angesprochen, ob sie uns den Tempel zeigen durften. Als Gegenleistung war, dass wir uns mit ihnen auf Englisch unterhalten sollen. Japaner können normalerweise nicht so gut Englisch, damit sie mit uns üben können. Und so sind dann 2 Studenten mit dem Kunden losgezogen und eine Studentin und ein Student mit mir. Ich habe die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als Fragen zu beantworten. Als wir dann in dem Tempel drin waren, zu einer der größten und wichtigsten Tempel Tokios, mitten im buddhistischen Hochbetrieb, fragt mich die Studentin, ob ich hier auch beten will, nach buddhistischer Art. Und dann konnte ich ihr von Jesus erzählen, dass er sie beschützt, sie keine Amulette braucht und so weiter. Also mitten im buddhistischen Hochbetrieb habe ich für ein paar Minuten Zeugnis für Jesus geben können. Ich habe auch noch eine Adresse einer Studentengemeinde in Tokio zukommen lassen. Und das war der Grund, warum Gott mich für diesen Tag in Japan haben wollte. Woher weiß ich das? Ich hatte nach dem Treffen für 2 Tage eine solche übernatürliche Freude in mir, die nichts mit einer Freude zu tun hat, die ich sonst kenne. Am besten kann man es noch mit der Freude vergleichen, die ich bei meiner Taufe hatte. Die Freude war so groß, so vollkommen, weil ich wusste, dass ich genau das getan habe, was Gott wollte. Ich hatte so eine Aufgabe mit Gott gemeinsam gemacht. In Lukas 10, 21 ist eine solche Freude beschrieben. Damals wurde Jesus vom Geist Gottes mit jubelnder Freude erfüllt. Und das habe ich danach erlebt. Mehr von solcher Freude wünsche ich dir und mir. Es lohnt sich. Ich werde nachher einen Korb mit Puzzleteilen vorne auf den Altar stellen. Und ich lade jeden ein, der es möchte, ein Puzzleteil mitzunehmen. Entweder als Erinnerungsstück, um sich daran zu erinnern, Gott immer wieder zu fragen, was ist meine Aufgabe, meine nächste Aufgabe in meinem Leben. Oder wenn du eine solche Begrenzung entdeckt hast in deinem Leben, das Puzzleteil so lange zu behalten, bis du diese Begrenzung mit Gott bereinigt hast. Und du kannst es dann nachher sicher gern hier auf dem Altar zurücklegen. Ich wünsche dir und mir, dass wir nicht an dem vorbeigehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen.